NDR Kultur à la carte.
Mit Friederike Westerhaus, hallo. Die neue Konzertsaison hat angefangen und auch die vier Musikensembles des NDR sind nach der Sommerpause wieder voller Elan dabei und das mit einem neuen Chef hinter den Kulissen. Der Musikmanager Dominik Däuber ist der neue Leiter des Bereichs Orchesterchor Konzerte im NDR und die vier Ensembles hat er im Blick: das NDR Elbphilharmonie Orchester, die NDR Radio Philharmonie, die NDR Big Band und das NDR Vokalensemble. Und wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, dann merkt man, da steckt auch eine enorme musikalische Bandbreite drin. Die bringt er mit. Er ist in der Klassik und zeitgenössischen Musik genauso zu Hause wie im Jazz und Indie-Pop. Herzlich willkommen, Dominik Däuber. Hallo.
Hallo, danke.
Dominik, du kommst aus der Schweiz, warst zuletzt Direktor des Musikkollegiums Winterthur und aus Winterthur bist du jetzt mit deiner Frau und deinen Kindern nach Hamburg gezogen. Das ist schon ein gewaltiger Sprung. Seid ihr schon ein bisschen angekommen hier?
Wir sind sehr gut angekommen, war auch typisches sonniges Hamburger Wetter jetzt die letzten Wochen und es war ein bisschen eine ziemliche Aktion, Schule suchen und so weiter, aber wir fühlen uns wirklich sehr, sehr wohl. Auch der Start jetzt hier war sehr angenehm und ich bereue es noch gar nicht.
Sehr schön. Zwei Kinder hast du, glaube ich.
Zwei Kinder,
mit denen du jetzt hier bist mit deiner Frau zusammen. Und hast du schon Plätze in Hamburg, die du besonders ins Herz geschlossen hast jetzt in der ersten Zeit?
Also was toll ist, dass direkt hinter unserer Wohnung ist der Alsterlauf. Da kann man mit einem Stand-up-Paddle wirklich einfach gleich drauf und sich da austoben. Das gefällt mir sehr gut. Und generell, also das ganze Quartier ist unglaublich grün. Ehrlich gesagt, einen Lieblingsplatz habe ich nicht, weil ich einfach noch ganz vieles entdecke, aber es ist traumhaft, wirklich.
Nur so richtig viele Berge gibt es nicht in Hamburg.
Ja, die habe ich ja jetzt auch doch ziemlich gesehen. Auch in den letzten Jahren war ich nicht mehr so in den Bergen, aber meine Mutter ist aus dem Kanton Wallis und in der Kindheit waren wir da ganz oft auf den Skiern und auf Wanderwegen unterwegs. Also Berge habe ich genug gesehen. Ich bin Wassermann, mein Sohn ist Wassermann. Wir sind, glaube ich, ganz gut hier mit dem Wasser umgeben.
Also Wasser gibt es ja auf jeden Fall. Ich habe es ja eben schon angedeutet, du hast wirklich ein breites Musikinteresse und wie das zusammenhängt. Darüber wollen wir natürlich auch sprechen. Es zeigt sich übrigens auch in dem Musikprogramm, das du für uns ausgesucht hast heute. Und wir wollen mal reinsteigen mit Joni Mitchell und Sometimes I'm Happy.
Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue. My disposition is dependent on you. I never mind the rain from the skies, as long as I have the sun in your eyes. Sometimes I love you, sometimes I hate you. When I hate you, it's because I love you. That's how I am, so what can I do? I'm happy when I'm with you. Thank you.
Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue. My disposition is dependent on you. I never mind the rain from the sky, just so long as I have the sun in your eyes. Sometimes I love you, oh, and sometimes I hate you. But when I hate you, it's because I love you. That's how I am. So what can I do? I'm happy when I'm with you.
Joni Mitchell mit Sometimes I'm Happy. Ein Wunsch von Dominik Däuber. Er ist der neue Chef der NDR Musikensembles. Passt das ganz gut zu deiner Stimmung? Sometimes I'm Happy?
Ja, passt gut.
Joni Mitchell, eine faszinierende Stimme. Was magst du an ihr?
Also an ihr mag ich natürlich ihre Phrasierung, ihre Zerbrechlichkeit. Sie ist eine Meisterin der... ja, des Tonesetzens, und doch ist sie halt nicht diese, hat sie nicht diese kraftvolle Stimme. Und dann in Kombination mit diesen Meistern auch, Herbie Hancock, der rumquirlt mit einfach den schönsten und passendsten Sololinien. Das war für mich damals 2000 eine Entdeckung. Das war auch für mich so der Start. Ich kam ja ein bisschen aus der Pop-Szene, aus der Rock-Szene, und mit dem Singer-Songwriter selber im Kontakt zu sein und dann so ein Album zu hören, das war dann schon so ein Milestone für mich.
Herbie Hancock am Klavier, und ich vermute mal, dass du ein Ohr auch beim Schlagzeug hattest, denn du hast selber Schlagzeug studiert.
Ja, Peter Erskine natürlich am Schlagzeug. Er war jetzt nie einer, der mich so persönlich fasziniert hat, aber ist natürlich ein Meister und eine Legende auch. Es war ein tolles Album und gefällt mir unglaublich gut auch.
Aber der Jazz, das ist wirklich was, wo du auch so ein Stück weit zu Hause bist natürlich. Du warst ja auch Managing Director des Generations International Jazz Festival Frauenfeld ab 2017. Wie und wo hast du so diese Leidenschaft für den Jazz für dich entdeckt?
Mein Onkel ist tatsächlich Jazzpianist, und ich habe wirklich so durch Platten, ich glaube, die erste richtige Begeisterung fand ich über eine Platte von Oscar Peterson, Night Train, und dann war ich auch an einem Konzert von Monty Alexander, und da habe ich so ein bisschen einfach, ja, dieser Swing, dieses Lebensgefühl wirklich sehr stark erlebt, aber auch in Kombination mit dem Blues. Ja, das hat mich einfach nie mehr losgelassen. Ich finde es eine wunderbare Art zu musizieren. Man braucht eine eigene starke Stimme. Dann natürlich das Gegenteil, was ich gemerkt habe, als ich Cello gespielt habe, auch diese Flexibilität, dass man mal etwas komplett anders machen kann, mitten im Song. Man ist nicht textgebunden, sondern man hat Möglichkeiten, mal einfach als Schlagzeuger aufzuhören und zu schauen, was passiert jetzt mit dem Solisten. Also diese Freiheit, das fand ich immer toll, und natürlich eben das Improvisieren.
Cello hattest du schon in Teenagerjahren gespielt, dann später Schlagzeug. Was würdest du denn sagen? Was sind Qualitäten, die du aus dem Schlagzeugspiel als Manager anwenden kannst?
Ohne um jetzt zu simpel zu klingen, aber man lernt als Schlagzeuger extrem so zwischen allen Musikern drin zu sein, schauen, dass irgendwie hoffentlich, dass es groovt, dass man in einen Flow kommt. Man muss so ein bisschen die Dinge zusammenhalten, die Form zusammenhalten, und ob das jetzt Qualitäten sind, ich glaube generell flexibel zu sein, auf Themen einzugehen, die man vielleicht jetzt nicht erwartet oder geplant hätte. Ich glaube schon, dass das Möglichkeiten sind, die einem helfen im Management oder generell das Leben in einer Band, sage ich mal, da hat man sucht man nach Kompromissen, weil man ja mit Leidenschaft dabei ist und alle wollen ihre Ideen mitbringen und am Schluss braucht es aber irgendwie eine Performance auf der Bühne, die alle unterstützen. Und das war schon so immer eine Lernstunde, sage ich mal.
Hier in Hamburg kommen jetzt wirklich verschiedenste Bereiche zusammen, denn natürlich sind da die beiden großen Symphonieorchester, dann ist da aber auch die NDR Big Band und das NDR Vokalensemble. Du kommst aus Winterthur, warst vorher 12 Jahre lang Managing Director des Luzern Festival, der Academy dort und Alumni Orchestra, dann eben das Musikkollegium Winterthur, jetzt hier die Aufgabe in Hamburg. Was hat dich ganz grundsätzlich daran gereizt, das zu machen, hierher zu kommen?
Gereizt hat mich einerseits natürlich die Vielseitigkeit, die Kombination mit einem Einzugsgebiet, das unglaublich unterschiedlich ist. In Winterthur zum Beispiel hatte man eine Stadt und Umgebung. Hier hat man ein Einzugsgebiet von fast 14 Millionen, 4 Bundesländer, komplett unterschiedliche, sage ich mal, Voraussetzungen. Natürlich die 4 Klangkörper auch nochmals unterschiedlich mit Hamburg, mit Hannover, 2 große Städte im Norden. Was auch spannend ist für mich und extrem, glaube ich, eine Bereicherung, ist die Integration in ein Medienunternehmen, also die Verbindung zum ganzen NDR. Ich genieße es total, auch eigentlich täglich zu realisieren, dass ich ein bisschen aus der Klassik-Bubble rauskomme und wenn ich tagsüber hier Menschen sehe, ich realisiere, dass wir eigentlich alle über Themen sprechen, die jetzt nichts per se nur mit Musik zu tun haben, sondern mit der Welt, mit der Gesellschaft, was passiert. Und das ist das, was mich immer interessiert hat als Spiegel. Was machen wir eigentlich? Warum gibt es klassische Konzerte? Warum gibt es Jazzkonzerte? Und was sind die Inhalte, die wir transportieren wollen, das finde ich hier eine unglaubliche Bereicherung, weil man im täglichen Leben drin steckt und merkt, dass man immer auch mit künstlerischen Ansätzen vielleicht Themen aufnehmen kann, die andere beschäftigt und vielleicht gar nicht an ein Konzert denken.
Das NDR Elbphilharmonieorchester wollen wir jetzt mal hören. Du hast gesagt, du möchtest auf jeden Fall von Igor Strawinski den Feuervogel hören, und zwar das Finale. Am Pult steht Günter Wand, der hat ja über lange Jahre das Orchester geprägt, damals NDR Symphonieorchester. Wir hören es erstmal und dann sprechen wir nochmal drüber. Einfach ein genialer Schluss, das Finale aus dem Feuervogel von Igor Strawinsky. Günter Wand hier am Pult des NDR Elbphilharmonieorchesters, damals natürlich noch NDR Symphonieorchester. Das war eine Aufnahme vom April 1989 aus der Leishalle. Und gewünscht hat sich das Dominik Däuber, der neue Chef der NDR Musikensembles, der zu Gast ist hier in NDR Kultur à la carte, ja, 89. Wir gucken also da gerade so ein bisschen in die Vergangenheit. Ist das denn so die Zeit, also die Ära Günter Wand, als du zum ersten Mal mit dem damals noch NDR Symphonieorchester, heute Elbphilharmonieorchester, in Verbindung gekommen bist?
Nee, gar nicht.
Gar nicht?
Nein. Nein, da war ich ja gerade mal 10 Jahre alt. Da habe ich Cello gespielt, aber war da in einer anderen Welt. So weit war ich da noch nicht. Warum, dass ich das gewählt habe, ist... Ich durfte 2016 hier damals mit dem Orchester der Akademie quasi die Saison eröffnen. Mm. Und wir dachten, es wäre die Elbphilharmonie-Saison, wie natürlich viele davor.
Ja.
Aber es war dann die letzte Saisoneröffnung, die noch in der Leishalle gemacht wurde. Und da hatten wir im Programm von Ligeti San Francisco Polyphony von Marc-André Hai 1. Und die zweite Hälfte war der Feuervogel. Und danach gab es einen großen Empfang, wo auch Lieben Seuter gesprochen hat. Ich glaube, es war der Beginn des Freundeskreises des Elbphilharmonieorchesters. Und deshalb war das ein Grund, weil es schließt so irgendwie den Kreis, dieses Werk. Und auf der anderen Seite sind diese drei Werke von Strawinsky mit Feuervogel, Petruschka und Sacre. Danach war die Welt eine andere nach dieser Musik, glaube ich. Und es ist eine Musik, wo ich auch denke, wenn man Menschen, die vielleicht gar keinen Bezug zu dieser Musik haben, ins Konzert bringt und sowas vorspielt, kann man da nicht Fan werden von sowas? Da, glaube ich, ist die Kraft von solcher Musik einfach alleine genug.
Ja, eine unglaubliche Power.
Unglaubliche Power. Mhm. Und einfach ein Meisterwerk, ja.
Christoph Liebensolter, hast du da gerade erwähnt, den Intendanten der Elbphilharmonie. Jetzt sind wir im Jahr 2024, die Elbphilharmonie ist längst eröffnet. Das Residenzorchester ist das NDR Elbphilharmonieorchester. Alan Gilbert ist Chefdirigent. Die NDR Radio Philharmonie hat just einen neuen Chefdirigenten bekommen, Stanislav Kotschanowski. Diese beiden Symphonieorchester des NDRs in diesen Zeiten jetzt in die Zukunft zu begleiten. Was ist dir da wichtig? Was willst du für Impulse setzen?
Also es wurden ja schon unglaublich viele Impulse auch gesetzt. Ich glaube, dass es überhaupt zum Residenzorchester geworden ist, ist eine super Sache. Und die Elbphilharmonie ist natürlich einerseits ein Segen, auf der anderen Seite ist es auch irgendwie eine Gefahr, weil es ist eine unglaubliche Euphorie. Im Vorfeld war dieser fast Jahrhundertbau stark in der Kritik. Jetzt hat es zu einer Fülle und einer Dichte von Konzerten geführt. Das ist unglaublich toll. An anderen Orten auf der Welt sieht es nicht genauso aus. Es gibt immer wieder erfolgreiche Konzerthallen, Konzertveranstaltungen im Klassikbereich. Aber ich glaube, wir müssen uns wirklich Gedanken machen, wie wir in die Zukunft gehen. Und da bin ich extrem froh zu sehen, auch mit zum Beispiel eben Alan Gilbert als Chef, der jetzt ja auch schon mehrere Jahre hier ist, vorher auch als erster Gastdirigent stark in Verbindung war. Er baut hier was auf und das gefällt mir sehr gut, auch weil man natürlich hier Werke spielen kann und einen Rahmen, einen Bezug aufbauen kann, der hoffentlich nachhaltig dann auch weitergeht. Und mit Stanislav beobachte ich jetzt ganz offensichtlich, wie er das angeht. Er ist ganz frisch, eben die Saison begonnen. Und da bin ich auch gespannt, weil das ist schon eine Herausforderung auch und auch eine Chance, so zwei Orchester unter dem gleichen Dach zu haben, auch wenn sie in unterschiedlichen Städten spielen. Ich glaube, die Außensicht oder die kritische Außensicht ist manchmal eben, warum braucht es zwei Orchester in einem Konstrukt wie dem NDR? Ich würde gerne darauf antworten, warum gibt es nicht vier, weil es sind ja auch vier Bundesländer, die wir bedienen und bespielen dürfen. Und von dem her sehe ich das natürlich jetzt aus Außenstehend oder jetzt frisch mit der Innensicht anders, aber das ist schon eine Herausforderung, glaube ich, um zu überlegen, welche Profile hat man. Und jetzt zu sagen, welche Akzente ich setzen möchte, ist viel zu früh. Ich hatte mit Alan, bevor ich begonnen habe, schon Gespräche geführt mit Stanislav, aber wir treffen uns jetzt zum ersten Mal mit den Ensemble-Managerinnen einfach für einen regelmäßigen Austausch, um zu sehen, wo stehen wir und wo wollen wir hin.
Aber ich entnehme dem eben schon, dass du auch das Klima, diese Zeit als herausfordernd erlebst für Orchester, auch wenn wir insgesamt auf die Orchesterlandschaft in Deutschland gucken, da ist immer wieder von irgendwelchen Fusionen die Rede, von finanziellen Kürzungen im Kulturbereich, auch das Thema Überalterung im Publikum. Wo glaubst du, sind die besonderen Herausforderungen jetzt? Was sind die Hauptknackpunkte, die es gilt anzugehen?
Vielleicht kurz zur Überalterung. Ich finde das eine extrem wichtige Klientel. Ich meine, dieses Publikum hat jahrzehntelang diese Kultur getragen und trägt es immer noch. Und trotzdem passiert schon viel. Ich glaube, wo mein Ansatzpunkt ist, ist die Frage, wie gehe ich auf Augenhöhe auf die unterschiedlichen Zielgruppen zu und höre denen wirklich zu, was da auch ein Bedürfnis, welche Bedürfnisse sind da. Ich glaube, die Klassik hat lange Zeit sehr stark aus sich heraus programmiert und man ist natürlich überzeugt von diesen Meisterwerken, aber die Welt verändert sich. Viele Menschen kommen aus unterschiedlichen Milieus und trotzdem, glaube ich, hat diese Musik für viele etwas zu bieten. Aber da den Einstieg zu finden und den rechten Weg, und das hat sehr viel auch mit Kommunikation zu tun, mit Formaten. Ich bin immer wieder erstaunt, wie lange man eigentlich schon weiß, vielleicht wäre es gut, die Konzerte wären ein bisschen kürzer, vielleicht dauern sie nicht so lange bis um 23 Uhr, vielleicht kann man irgendwann mal ein bisschen ungezwungener rein. Diese Fragen sind schon lange auf dem Tisch und ich würde auch jetzt nie sagen, dass man von heute auf morgen diese Dinge komplett anpassen muss, aber so ein prozentualer Shift von vielleicht 70-30, vielleicht irgendwann 65-35, wie viel Platz braucht es für Innovation, für mutige Formate, um eben auch die Zielgruppen entsprechend abzuholen? Da, glaube ich, gibt es einen Shift, aber da das richtige Augenmaß zu haben, um Tradition zu pflegen und Innovation nicht zu vernachlässigen, das ist die große Herausforderung im Künstlerischen, wie, glaube ich, auch in der Kommunikation.
In den Bereich der Musik des 20. Jahrhunderts gehen wir jetzt nochmal mit Anton Webern. Das Aditi-Quartett spielt aus den 5 Sätzen für Streichquartett. Genau so von dir gewünscht. Warum?
Ja. Es sind unterschiedliche Erinnerungen. Aditi hatte ich mal ein Projekt auch zu tun in Winterthur. Und Webern war für mich der Einstieg auch 2008 mit Pierre Boulez. Und ich muss sagen, ich habe da eine unglaubliche Schönheit in der Musik entdeckt, die ich so vorher nicht kannte. Und eine Dichte, eine Präzision. Mir gefällt diese Musik unglaublich gut.
Das Aditi-Quartett mit Anton Webern. Dominik, du hast ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt mit der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts, als du der Manager der Luzern Festival Academy warst. Das überhaupt aufs Programm zu setzen, mit neuer Musik, mit zeitgenössischer Musik zu arbeiten, ist das auch was, wo du sagst, ja, wir wollen auch das Publikum in gewisser Weise fordern?
Ja, ich finde, ehrlich gesagt, fordert man das Publikum auch mit Beethoven, mit Webern, mit Mozart. Also fordern würde ich nicht sagen. Es ist ja ein Erlebnis und es hat auch viel mit Hörgewohnheit zu tun. Es hat auch mit einem Zugang zu tun. Und ich mag mich erinnern, wir haben in einem der letzten Konzerte jetzt kürzlich in Winterthur ein neues Werk von Kaja Czernowin aufgeführt und das war im Abonnement. Und da gab es aber ein kurzes Vorgespräch zwischen Kaja und Matthias Pintscher, der das dirigiert hat. Und das war für viele vielleicht ohne Gespräch, wäre das ein in Anführungsschlusszeichen schwieriges Stück geworden. Aber mit diesem kleinen Zugang, der da in einem Vorgespräch gegeben wurde, waren diese 25 Minuten oder 30 Minuten dann auch wirklich schnell vorbei und man tauchte ein in diese Welt. Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Ansätze, man kann nicht sagen, welches der richtige ist, aber wie schlimm wäre es denn, wenn man in einer Welt lebt, wo man sagt, alles, was heute geschrieben wird, findet nicht in unseren Programmen statt, sondern muss in einen speziellen Konzerten gemacht werden und wieder in eine Nische gedrückt werden. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir die Kunst von heute, und das ist ja im Kunstmarkt was ganz anderes, in der Musik ist es viel, viel weniger, sage ich mal, wird es weniger gepflegt, aber es sollte absolut ein Teil unserer Programme sein.
Wir haben eben über die beiden Orchester kurz gesprochen, das NDR Elbphilharmonieorchester und die NDR Radiophilharmonie. Jetzt gibt es ja noch zwei weitere Klangkörper in deinem neuen Aufgabenbereich hier beim NDR, nämlich die NDR Big Band und das NDR Vokalensemble. Was ist es da, wo du sagst, ja, also da sollten wir auf jeden Fall ein Augenmerk drauf haben, dass wir da in diese Richtung weitergehen oder dass wir vielleicht auch ein bisschen was ändern?
Also zuerst mal habe ich ja überall ganz tolle und erfahrene Managerinnen und Manager. Ashley Touré beim Vokalensemble, Michael Dreyer bei der Big Band, Matthias Ilkenhans in Hannover und Sonja Epping hier in Hamburg für das Elbphilharmonieorchester. Da gibt es schon ganz viel Erfahrungen und Ideen. Und bevor ich so auf die einzelnen Ensembles gehe, ist es mir überhaupt wichtig, den Bereich mal so zu denken. Der Bereich heißt aktuell BOCK, BOCK. Auch das ist schon eine spezielle Abkürzung. Und ich glaube, mir ist es wichtig, irgendwie ein Gefühl für diesen Bereich und vielleicht auch die Chancen auszuloten, die es ja mit sich bringt, wenn man solch viele Musikerinnen und Musiker unter einem Dach hat, vielleicht auch eben in Formaten, die es aktuell noch nicht so gibt. Das ist immer auch strukturell eine Herausforderung, weil es gibt da eine geschichtlich gewachsene Struktur. Aber das würde ich per se mal einfach fragen, ob es da ein Interesse gibt, auch mehr übergeordnet und nicht einfach nur mal sagen, ja, jetzt gibt es hier ein Orchesterwerk und da braucht es noch ein Vokalensemble zu. Klar, da ist es offensichtlich. Aber lässt man auch mehr für solche Formationen schreiben? Gibt es da mehr Überschneidungsmöglichkeiten? Das ist so ein Punkt, den ich einfach interessant finde. Die Big Band und das Vokalensemble, die stehen da. Das Vokalensemble war mal ein Chor, die sind in einer Transformationsphase, auch zu schauen, wie sieht das Profil in der Zukunft aus. Ich glaube, auch bei der Big Band gibt es immer wieder solche Fragen. Und auch da wäre es jetzt für mich viel zu früh zu sagen, in die Richtung geht es. Aber ich spüre bei allen eine Offenheit, zusammenzuarbeiten, Ideen auf den Tisch zu legen. Ich glaube, es ist immer spannend, wenn man auch mal so ganz große Würfe in den Raum bringt, um mal zu sagen, wie wär's denn mal in 5 Jahren? Weil das löst dann wieder etwas aus und damit möchte ich gerne spielen, mal zusammen träumen. So durfte ich auch in Winterthur mit dem Chefdirigenten damals arbeiten, Roberto González Montras. Das war unglaublich spannend, einfach mal zu träumen zusammen. Und ich glaube, das ist auch so mein Wunsch hier, mal einfach Wünsche zu äußern und dann kommt wieder die Realität und wir werden wieder auf den Boden gebracht, aber vielleicht kommt das eine oder andere dann durch.
Und magst du einen deiner Träume teilen?
Einen meiner Träume? Ja, das ist so ein bisschen das, was ich angetönt habe, diese Vernetzung von diesem Bereich, vielleicht auch einmal im Jahr einfach ein Forum zu schaffen, ohne Zwang und ohne irgendwelche Dienste, sondern zu sagen, wer hat Lust, mit einem Künstler oder mit einer Künstlerin, die vielleicht auch gar nicht aus der Musik kommt, ein Format zu erarbeiten, das so die Grenzen sprengt, dass man, wo man zusammen mutig reingeht und mal etwas kreiert, das vielleicht so in diesem Tagesgeschäft eher nicht so möglich ist, sondern einfach mal offen zu sein. Und dann ist es egal, ob man aus dem Vokalensemble ist oder aus der Big Band oder aus Hannover. Und man schaut, was da passiert.
Klingt so, als wäre es dir da eben auch wichtig, außermusikalisch zu schauen. Und sozusagen die Musik, egal in welchem Bereich es jetzt ist, nicht abgekoppelt zu sehen von dem, was uns Menschen aktuell umtreibt. Und da sind ja viele Themen. Da sind Themen wie Migration, da sind Themen wie Rassismus, da sind Themen Diversität beispielsweise. Mhm. Das kommt mir jetzt so vor, als wäre dir das eben auch wichtig, da anzuknüpfen und das nicht aus dem Blick zu verlieren, da dran zu bleiben an den Menschen, am Publikum, an denen, die es auch machen.
Unbedingt. Das sind natürlich für mich grundsätzlich auch die Werte, wie man miteinander arbeitet, wie man Programme auch gestaltet. Ich meine, man kann über Diversität sprechen, über Rassismus. Aber ich finde es dann spannend, wenn man gemeinsam schafft, ein Programm und eine Aussage dazu zu machen, die dann auch wirklich stark ist und nicht einfach nur ein Trend, den man berücksichtigt. Und das ist eine große Herausforderung, weil die Welt läuft gerade unglaublich schnell. Es gibt sehr viele Themen, vielleicht müssen wir uns da auch für etwas entscheiden mal und dann sagen, das verfolgen wir jetzt mal intensiv 3 Jahre, dafür soll daraus etwas entstehen, was wirklich auch eine Stärke hat. Aber das ist schon sicher die Schwierigkeit. Wir können nicht alles abdecken, aber das braucht von uns eine gemeinsame Vision zu sagen, diesen Themen nehmen wir uns an. Und sind wir ehrlich, es gibt ja Themen, die sind immer da. Die sind leider auch immer da. Und wenn man sich mit denen beschäftigt, glaube ich, ist man immer aktuell, egal was gerade für ein anderer Trend kommt. Es gibt natürlich Sachen wie jetzt, was mich auch stark beschäftigt, ist die KI. Finde ich unglaublich spannend, auch gefährlich, aber da einen Weg zu finden, damit umgehen zu können, das liegt ja nicht nur in unseren Händen, aber da einfach auch dran zu sein mit guten Ideen, aber da gibt es noch viele.
Wo siehst du die Gefahr jetzt gerade in deinem Bereich der KI?
Jetzt nicht mal in meinem Bereich. Das Gute ist ja, dass in unserem Bereich, das ist manchmal ein bisschen extrem, wir glauben, es stirbt jemand, wenn wir etwas riskieren, das ist bei uns zum Glück nicht so. Wir dürfen mutig sein, aber generell passieren einfach auch Dinge. Ich denke jetzt eher an die Berichterstattung, an die Medien generell. Was ist überhaupt noch erkennbar? Von wo kommen die Inhalte? Wer kann das noch einordnen? Das ist das, wo ich denke, da kommt eine riesige Aufgabe, wie, glaube ich, der NDR insgesamt mit dem umgeht und jetzt nicht der Bereich der Orchester oder der Ensembles.
Alabama von John Coltrane, das weist uns auch in so eine Richtung Verbindung von Politik und Musik.
Ja, also als ich Alabama zum ersten Mal gehört habe, ich wusste gar nicht, was das ist, weil es hat mich so erfasst und als ich dann herausgefunden habe, dass das ja wirklich quasi eine Trauerrede zu diesem Attentat damals war in Alabama, in Birmingham auf diese Kirche, war es natürlich klar, was das ist, aber es gibt einfach Künstler, die mit einem Sound so viel auslösen können und ich glaube, das war auch ein Zeichen, dass Coltrane damals auch wirklich sogar eben sich so geäußert hat mit einem Stück, wo man auch sagen muss, Musik ist auch immer irgendwie politisch. Manchmal vermisse ich das heutzutage ein bisschen. Vielleicht kann man da auch dran arbeiten. Ich habe mit Richard Armbruster darüber gesprochen, unserem Dramaturgen. Die Frage, wie Kompositionsaufträge heute vergeben werden. Selten gehen Komponisten und Komponisten heute ans Werk und sagen, jetzt schreibe ich, was mich gerade so richtig beschäftigt, sondern es sind häufig Aufträge für eine gewisse Besetzung, für eine gewisse Dauer. Und ich glaube, mehr Freiheit wäre heutzutage wieder schön, dass man freier an diese Themen herangehen kann. Und ich finde, es sollte wirklich aus unserem Bereich mehr Stellung bezogen werden zu diesen Themen.
Magst du noch einen Satz dazu sagen, Was war das damals, wozu Coltrane Stellung bezogen hat mit diesem Stück?
Genau, das war ein Bombenanschlag auf die 16th Street Baptist Church in Birmingham, Alabama, wo junge Mädchen ums Leben gekommen sind. Und es war dann wirklich auch ein Wendepunkt in dieser ganzen Thematik. Man sagt sogar, dass Coltrane sich an einer Rede auch von Martin Luther King orientiert hat mit seiner Melodie. Und wir sind ja mittendrin wieder in dieser Thematik. Es ist ein zeitloses Thema. Leider wieder sehr aktuell auf der ganzen Welt und deshalb sind solche Statements extrem wichtig.
Alabama von John Coltrane. Auch das ein Wunsch von Dominik Däuber, dem neuen Chef der NDR Musikensembles. Seit dieser Saison ist er hier in Hamburg und mit ihm bin ich im Gespräch in NDR Kultur à la carte. Dominik, ich muss ja gestehen, ich bin ein bisschen stutzig geworden, als ich gelesen habe, dass du 1979 an der Elfenbeinküste zur Welt gekommen bist. Wie hängt das denn nun zusammen?
Ja, das war, glaube ich, ein Kommunikationsproblem zwischen meinem Vater und meiner Mutter. mein Vater hat ganz mit großer Freude eine neue Stelle angenommen und dann aber im Gespräch herausgefunden, dass meine Mutter auch schwanger ist. Und das war eine Aufgabe in Abidjan an der Elfenbeinküste. Und meine Mutter hat dann mutig gesagt, da werden ja auch Kinder geboren, lass uns das machen. Und so ist es dann gekommen.
Ja, und du bist da, aber das heißt, ihr wart dann gar nicht so lange dort oder also hast du dann im Grunde deine Kindheit wieder in der Schweiz verbracht?
Ja, es war, glaube ich, bisher 3 Jahre plus minus und dann war ich wieder zurück.
Und eigentlich, also bist du in der Schweiz aufgewachsen, hast in deinen Teenagerjahren dort Cello gespielt, bist früh an die Musik rangekommen. War denn bei euch zu Hause Musik auch ein Thema?
Musik war immer ein Thema, es war jetzt nicht ein praktiziertes Thema, aber wir wurden früh unterstützt und gefördert. Eben mein Onkel war Jazzpianist und ich habe mit Flöte gestartet und dann muss ich ehrlich sagen, deshalb auch noch so ein bisschen der Wehmut mit dem Saxophon. nach der Blockflöte hatte ich eigentlich ganz klar den Plan, Saxophon zu lernen. Und dann war damals die Zeit noch so, dass man gesagt hat, ja, zuerst einmal noch sicher ein Jahr Altflöte, dann geht's weiter mit Klarinette und dann irgendwann mal Saxophon. Und das war halt der Killer. Also da bin ich schon froh, dass da heute andere Wege gibt, auch für die Kids. Aber ich glaube, der Einfluss, warum ich auch Saxophon lernen wollte, war eine unglaublich tolle Performance an der Musikschule von The Pink Panther. Und ja, also Saxophon war immer noch so ein insgeheimer Traum, aber ja.
Du bist dann in Richtung Schlagzeug gegangen stattdessen.
Ja.
Was war es denn da, was dich gelockt hat?
Auch da war das, wie das Leben so spielt, überhaupt nicht geplant, sondern ich habe meine alten Jugendfreunde aus dem Kindergarten im Gymnasium wieder getroffen. Und die haben alle gesagt, sie gründen jetzt eine Band und den Sänger gibt's schon, den Gitarristen gibt's schon, das Keyboard gibt's schon und eigentlich braucht's noch ein Schlagzeug. Und wie es der Zufall wollte, hatte mein Vater noch ein Schlagzeug auf dem Dachboden. Und dann habe ich da wirklich mit höchster Motivation begonnen, weil wenn ich da nicht geliefert hätte, hätten sie wahrscheinlich einen anderen gesucht. Und das war meine Motivation, schnell Schlagzeug zu lernen.
Das ist ja irre. Also das heißt, die Band war schon da, die brauchten einfach jemanden und dann hast du gesagt, ja klar, ich mach's, obwohl du eigentlich gar kein Schlagzeuger warst.
Genau.
So, mutig.
So spielt das Leben, ja.
Genau. Der Name der Band?
Das war mal, ich glaube, Sliced Pineapples war der erste und am Schluss hießen wir Dow Jones.
Dow Jones. Und was für eine Art von Musik habt ihr da gemacht?
Also wirklich, wir haben die Beatles, Led Zeppelin, die Stones, solche Musik mal auf und ab gespielt, bis uns dann wir den Mut gefasst haben, selber Stücke zu schreiben.
Und das Ganze wurde dann aber hinterher doch auch ernsthafter für dich. Also du hast dann tatsächlich Schlagzeug auch studiert und bist nach wie vor Teil einer Band, nicht mehr dieser Band von damals. Das ist inzwischen ein bisschen anders.
Ja. Das ist wirklich, das war fast eine kleine Tragödie, das Auflösen dieser Band, weil man war da 7, 8, 9 Jahre, die besten Jahre, zusammen und es waren unglaublich dicke Freundschaften und sind es heute noch. Aber musikalisch ging es einfach auseinander. Es gab unterschiedliche Ambitionen, es gab unterschiedliche Vorstellungen und dann ging es auseinander und wir spielen immer so alle 5 oder alle 10 Jahre mal wieder so eine Reunion, weil es einfach Spaß macht. Aber ja, jetzt, das habe ich dann vermisst, tatsächlich während des Jazzstudiums auch so dieser Bandgroove, wo man längere Zeit regelmäßig an was arbeitet. Das habe ich ein bisschen so in diesem Jazz, hier mal Aushilfe, hier mal spielen, hier mal eine Band, habe ich vermisst. Und dann habe ich mich der Winterthurer-Band Plankton angeschlossen.
Plankton?
Ja.
Was sucht ihr da? Was sucht ihr für einen Klang?
Ja, das ist eine Indie-Pop-Band und der Klang hat sich jetzt auch nochmals verändert. Wir haben fast 10 Jahre Pause gemacht. Wir hatten damals den Rätselkönig aufgenommen. Das war auch schon ein Sammelsurium aus täglichen Themen, die uns beschäftigt haben. Und wir haben das Material in einer Straßenmusiktour durch Deutschland erprobt, weil wir dachten, wenn wir in Deutschland die Menschen auf den Straßen zum Stehenbleiben bewegen können, dann muss da was dran sein. Und da sind wir wirklich über Berlin, Stuttgart, München, Leipzig, überall rum. Das waren 2 tolle Wochen. Dann haben wir das Album aufgenommen. Danach war viel Energie draußen und wir haben uns alle gesagt, das war's vielleicht jetzt mal oder machen wir mal Pause. Alle haben Kinder gekriegt und ihre Karrieren weitergesetzt. Und dann bin ich mit dem Umzug wieder aus Luzern nach Winterthur, war ich plötzlich wieder auch da. Und dann hat der Sänger angerufen und gemeint, lass uns doch wieder was machen. Und das war schon eine andere Zeit, weil 10 Jahre nicht mehr auf dem Musikmarkt gewesen zu sein, da kamen Social Media dazu, da hatte man 0 Freunde auf den Plattformen und da waren wir auch ein bisschen überfordert. Aber es war auch toll, wieder gemeinsam in den Proberaum zu gehen. Es war ziemlich anstrengend, da auch wieder das Material zusammenzufinden, sodass sich jeder irgendwie wohlgefühlt hat. Und wir haben zum ersten Mal auch das ganze Material noch einer externen Person zum Schliff gegeben, um zu sagen, schau doch mal mit einer modernen Sicht auf unsere Songs. Und sind wir ehrlich, es ist auch eine schwierige Zeit, um Musik zu machen oder eine herausfordernde Zeit, wenn man als Band vier privilegierte, junge, mittelalterliche Herren, da ist jetzt auch nicht so das gerade super aktuell. Und da muss man damit umgehen. Aber uns hat es trotzdem Spaß gemacht.
Und es ist ein Album dabei rausgekommen, was ihr jetzt veröffentlicht habt. Bull, spreche ich das richtig aus?
Bull, ja, genau.
Bull heißt das Ganze. Ich habe mich auf der Homepage von Plankton umgeschaut und da gibt es so Fotos und Videos und so. Es ist alles sehr lustig, macht wirklich Spaß, sich das anzuschauen. Ich habe hier was mitgebracht.
Oh.
Ja, das ist eine kleine Bratpfanne. Denn auf dem einen Foto bist du abgebildet mit einer kleinen Bratpfanne.
Ja.
Warum denn das?
Das ist typisch Plankton. Wir mussten noch ein Bandfoto machen. Das war wirklich gleich, als wir frisch zusammengekommen sind. Und da sind wir einfach, haben wir uns da im Übungsraum in die Ecke gestellt und jeder hat was in die Hand genommen und ich habe diese Bratpfanne gesehen und
ja,
dachte,
also die,
ich muss auch was in der Hand haben.
Ja, die gebe ich dir jetzt auch mal in die Hand und möchte mal wissen, ob du mir darauf eine kleine Kostprobe deines Schlagzeugkönnens geben kannst. Wir haben ja auch noch so Stifte.
Muss ich gerade schauen. Oi, oi, oi. Ja. Könnte ich jetzt schon, aber... ja, das ist jetzt...
Also, die ist aber auch zugegebenermaßen wirklich sehr winzig.
Ja, ja, die ist... Es geht schon.
Hat schon so ein paar Klänge. Ich hatte irgendwas gemutmaßt, dass es ja auch sein könnte, dass du eine geheime Kochleidenschaft hast und deswegen mit einer Bratpfanne da stehst.
Dann bräuchte ich einen Wok.
Ah ja, ja.
Weil
also
am liebsten mache ich da so Kochkurse in Thailand besucht. Das oh. Die thailändische Küche ist da, glaube ich, so meine Lieblingsküche.
Also dann ist das gar nicht so weit hergeholt.
Nee, jetzt wo du es sagst.
Also durchaus auch ein Gourmet, Dominik Däuber. Aber jetzt wollen wir dich natürlich in Aktion erleben mit einem richtigen Schlagzeug und nicht einer Bratpfanne. Mitgebracht hast du den Titel, du sprichst ihn denn besser aus, weil ich, ja...
Also das war ja auch schwierig, weil ich komme ja aus dem Kanton Thurgau und die Band spielt in Winterthur und die haben natürlich einen eigenen Dialekt. Das heißt, ich musste immer auch ein bisschen meinen Dialekt anpassen. Das heißt, warum immer Musik mache.
Worum geht's da? Weil ich meine, das ist für uns nördlich dann natürlich unter Umständen gar nicht so leicht zu verstehen.
Es geht einfach darum, warum dass wir immer wieder im Übungsraum landen und uns wieder zusammenraufen und am Schluss doch wieder die Musik uns zusammenbringt. Und man fragt sich, warum man das tut, wenn man dann nachts um vier wieder alles nach dem Konzert aufräumt und in den Keller runterträgt. Und wenn dann vielleicht bei einem Konzert 16 Kolleginnen und Kollegen oder Freunde im Publikum sind. Aber ja, es macht halt trotzdem Spaß und es ist ein Projekt. Und nee, so schlimm ist es jetzt nicht. Die Plattentaufe war ganz toll. Da waren ganz viele Kollegen und Kollegen da. Wir haben auch viele andere Musikerinnen und Musiker unsere alten Songs interpretieren lassen. Das war auch schön, dass wir da mal zuhören durften. Also macht Spaß.
Das Publikum von dir, warum da bist du noch Rockerband. So viel Fragen und du tust alles, ob's nur eine Antwort gäb. Nur weil du nicht kannst schütten, bist du noch Rockerband. Wir haben's doch immer nur für uns gemacht und kann's jetzt selber nur um uns gehen. Ich mach auf ein Gemüse und du verzählst ein bisschen von Amerika.
Und da hat Dominik Dolber jetzt doch nochmal zur Bratpfanne gegriffen zwischendurch und den Titel Warum immer Musik mache von seiner Band Plankton nochmal live mit begleitet. Dominik, also du bist dann doch auch Musiker durch und durch, ne?
Ehrlich
jetzt
gesagt,
musst du wahrscheinlich das Mikrofon wieder so ein bisschen
auf deine Höhe, ja? Das war schon eine Entscheidung. Damals 2012, da hatte ich mein letztes Konzert, wo ich sage, das war so im professionellen Kontext. Das war Astor Piazzolla, die Maria de Buenos Aires, die Oper. Und das war irgendwie für mich so, ja, das war jetzt der Moment, wo ich das, glaube ich, dann nicht mehr so beruflich machen werde, weil ich einfach auch dann voll im Management eingestiegen bin. Und es fehlt mir manchmal, ich merke, wenn ich dann am Schlagzeug sitze und wieder mal Zeit habe, dann vergehen da einfach so schnell mal 3-4 Stunden. Und das ist schon was Tolles. Also in die Musik einzutauchen, auch selber zu spielen, wunderbar. Aber ich habe auch große Freude, auch einen Rahmen und Bedingungen zu schaffen, für die, die es noch viel besser können als ich.
Warum immer Musik mache? Erweitern wir das mal auf, warum sich immer mit Musik beschäftigen. Mhm. Was ist dein Hauptmotor, dein Hauptantrieb dabei?
Es ist schwierig zu beantworten. Ich glaube einfach, dass es die Sache ist, die mich am glücklichsten macht. Musik zu sein, um Menschen zu sein, die Musik machen, zu sehen, auch was man wirklich, wie man auch Menschen bewegen kann. Ich fand das jetzt ganz toll. Auch die Konzerte jetzt der Radiophilharmonie kürzlich in Flensburg mit dem Unsere Meere, wie da, es war jetzt auch nicht das typische Klassikpublikum, aber wie die Menschen da nach dieser Performance in Kombination mit Film und dieser Musik mit Tränen und Gänsehaut aus diesem Saal gekommen sind, das ist einfach toll. Und ich habe da auch plötzlich gedacht, wie schön die Welt auch sein kann, wenn man mal wieder so einen Naturfilm sich anschaut. Und dass wir uns da echt auch Gedanken machen müssen, dass das alles irgendwie noch so bleibt.
Danke dir, Dominik, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Vielen Dank für den Besuch. Und das war NDR Kultur à la carte mit Dominik Dolber, dem neuen Chef der NDR Musikensembles. Schön, dass auch Sie dabei waren. Tschüss, sagt Friederike Westerhaus.